Jonathan Swift. Gullivers Reisen. Eine Reise nach Brobdingnag. Gelesen von Stefan Kaminski. Erstes Kapitel. 2 Monate nach meiner Rückkehr aus Lilliput verließ ich mein Heimatland wieder und bestieg den Abenteurer, ein Schiff des Kapitäns John Nicholas, das auf dem Weg nach Ostindien war. Wir hatten günstigen Wind bis zur Meerenge von Madagaskar. Doch bald wurde er stärker und wehte von Westen her. Der Wind wurde zum Sturm und hielt 20 Tage an. Wir trieben dadurch östlich über die Molukken hinaus, etwa 3 Grad nordwärts des Äquators. Dann endlich trat eine Windstille ein, worüber ich mich sehr freute. Der Kapitän jedoch, der ein erfahrener Schiffsmann war, befahl, Vorbereitungen für einen Sturm zu treffen. Und dieser begann auch wirklich am nächsten Tag. Ein Sturm, der auch südlicher Monsun genannt wird. Während dieses Sturmes wurden wir so weit nach Osten getrieben, dass sogar der älteste Matrose an Bord nicht wusste, in welchem Teil der Welt wir uns befanden. Wir hatten genügend Vorräte, das Schiff war robust und unsere Mannschaft vollkommen gesund, aber es mangelte uns an Trinkwasser. Deshalb segelten wir weiter Richtung Osten. Am 16. Juni 1703 entdeckte ein Schiffsjunge, der auf dem Hauptmast saß, Land. Einen Tag später sahen wir deutlich eine große Insel oder sogar Festland, dessen waren wir uns nicht sicher. An der südlichen Seite des Landes entdeckten wir eine kleine Landzunge und eine Bucht, die aber zu flach war, um mit einem so großen Schiff wie dem unseren darin zu ankern. Wir warfen deshalb in einiger Entfernung den Anker und unser Kapitän schickte ungefähr 12 seiner Leute in unserem Beiboot los, um Wasser zu suchen. Sie waren bewaffnet und mit Behältnissen ausgerüstet. Ich bekam die Erlaubnis, mit ihnen zu gehen, damit ich das Land untersuchen und Entdeckungen machen konnte. Als wir das Ufer betraten, erblickten wir aber keine Flüsse oder Quellen und auch keine Spur von Einwohnern. Unsere Leute gingen am Ufer entlang, um frisches Wasser zu suchen. Ich aber lief in die entgegengesetzte Richtung. Doch ich fand nur felsiges und unfruchtbares Land und kehrte deshalb zur Landzunge zurück. Als ich am Ufer ankam, sah ich, dass unsere Leute schon wieder im Boot waren und so schnell zum Schiff zurückruderten, als ginge es um ihr Leben. Ich wollte schon nach ihnen rufen, als ich ein ungeheuer riesiges Geschöpf hinter ihnen herlaufen sah. Das Meer reichte ihm nur bis an die Knie und es machte riesige Schritte. Aber unsere Leute hatten einen guten Vorsprung und das Meer war voll scharfer Klippen, deshalb konnte das Ungeheuer unser Boot nicht erreichen. Als ich das sah, rannte ich so schnell ich konnte den Weg, den ich gekommen war, wieder zurück und kletterte auf einen steilen Hügel, von dem ich eine gute Aussicht über das Land hatte. Dort sah ich, dass dieses Land bebaut und bewirtschaftet war. Ich sah riesige Felder und war sehr erstaunt über die Länge des Grases, denn es war bestimmt 6 Meter hoch. Ich lief den Berg hinab und kam bald auf eine Straße, die ich für eine Hauptstraße hielt, doch sie diente den Einwohnern nur als Fußpfad durch ein Kornfeld, auf dem das Korn mindestens 12 Meter hoch stand. Nach 1 Stunde erreichte ich das Ende des Feldes, wo eine hohe Hecke stand. In der Hecke sah ich eine Treppe, die zum nächsten Feld führte. Sie bestand aus 4 Stufen, aber ich konnte diese Treppe nicht benutzen, denn jede Stufe war fast 2 Meter hoch. Ich suchte deshalb nach einer anderen Öffnung in der Hecke, als ich vom nächsten Feld einen Bewohner des Landes auf die Treppe zukommen sah, der genauso groß war wie derjenige, der unser Boot verfolgt hatte. Er war so groß wie ein Kirchturm und machte riesige Schritte. Aus Angst und Überraschung lief ich schnell weg, um mich im Kornfeld zu verstecken. Von dort hörte ich, wie er nach jemandem rief, und seine Stimme war so laut, dass ich zuerst dachte, es sei ein Donnern. Darauf kamen 6 Ungeheuer mit gewaltigen Sicheln in den Händen herbei. Diese Leute schienen die Diener des Ersten zu sein, denn er sprach mit ihnen, und dann begannen sie das Kornfeld, in dem ich mich versteckte, abzuernten. Ich versuchte vor ihnen davonzulaufen und kam dabei zu einem Teil des Feldes, wo das Korn durch Regen und Wind platt auf dem Boden lag. Die Stängel lagen hier so dicht übereinander, dass ich nicht hindurchkriechen konnte, und die Spitzen der abgefallenen Ähren waren so dick und scharf, dass sie durch meine Kleider in das Fleisch drangen. Ich kam nicht mehr vorwärts. Aber zugleich hörte ich auch, dass die Schnitter nur noch 50 Meter von mir entfernt waren. Da ich völlig erschöpft und verzweifelt war, legte ich mich in einer Furche auf den Boden und verwünschte meine eigene Dummheit, wieder auf Reisen gegangen zu sein, obwohl mir meine Familie und alle meine Freunde abgeraten hatten. In diesem furchtbaren Moment dachte ich an Lilliput, wo mich die Einwohner für das größte Naturwunder hielten, das sie je gesehen hatten, wo ich eine ganze kaiserliche Flotte mit meinen Händen ziehen konnte und viele andere Taten vollbrachte, die auf ewig in den Geschichtsbüchern von Lilliput stehen werden. Und ich erkannte, dass ich diesem Volk hier so klein erscheinen musste wie ein Lilliputter mir selbst. Doch das war nicht das größte Unglück. Viel schlimmer war, dass ich vermutlich gleich als leckerer Bissen für den ersten dieser riesenhaften Barbaren, der mich ergriff, enden würde. Der Schnitter war nur noch 5 Meter von der Furche, in der ich lag, entfernt, und ich befürchtete, dass er mich mit seinem nächsten Schritt zerquetschen oder mich mit seiner Sichel durchschneiden werde. Deshalb schrie ich so laut ich konnte, worauf das Geschöpf stillstand, einige Zeit auf den Boden sah und mich endlich erblickte. Es betrachtete mich so vorsichtig, so wie man es tut, wenn man ein kleines gefährliches Tier ergreifen will und Angst hat, gebissen oder gekratzt zu werden. Trotzdem war der Riese so mutig, mich mit seinem Daumen und Mittelfinger zu ergreifen. Er hielt mich nah vor sein Auge, damit er mich genau betrachten konnte. Ich ahnte nichts Gutes und hielt ganz still, denn aus Angst, ich könnte seinen Fingern entschlüpfen, drückte er sie fest zusammen und quetschte mir furchtbar meine Rippen. Ich faltete meine Hände wie beim Gebet und sprach einige traurige Worte, denn ich fürchtete jeden Augenblick, dass er mich auf den Boden schleudern würde und ich sterben müsste, so wie wir es manchmal mit kleinen, ekligen Tieren tun. Doch dem Riesen gefiel meine Stimme, und er schien darüber erstaunt zu sein, dass ich sprach, obwohl er kein Wort von dem, was ich sagte, verstehen konnte. Aber nun seufzte und weinte ich und warf meinen Kopf nach beiden Seiten, denn ich wollte ihm klarmachen, dass der Druck seiner Finger mir furchtbare Schmerzen bereitete. Er schien meine Andeutung zu verstehen und steckte mich sanft in seine Tasche. Dann lief er zu seinem Herrn, dem Pächter, den ich zuerst auf dem Feld gesehen hatte. Der Pächter hörte sich den Bericht seines Dieners an, der mich aus seiner Tasche genommen und dem Pächter übergeben hatte. Dieser rief seine übrigen Leute herbei und fragte sie, wie ich später erfuhr, ob sie je ein so kleines Geschöpf wie mich auf dem Boden hätten laufen sehen. Er stellte mich auf den Boden und alle setzten sich in einem Kreis um mich herum, damit sie mich besser beobachten konnten. Ich nahm meinen Hut ab und machte eine sehr tiefe Verbeugung. Dann fiel ich auf die Knie, sprach mehrere Worte so laut wie möglich und nahm meine Geldbörse aus der Tasche, die ich dem Pächter gab. Er nahm sie in die Hand, hielt sie dicht vor die Augen, um zu sehen, was ich ihm gegeben hatte, aber er wusste nicht, was sie zu bedeuten hatte. Darauf machte ich ihm Zeichen, er solle seine Hand auf den Boden legen. Ich nahm meine Börse wieder an mich und schüttete mein Geld auf seine Hand. Es waren 20 bis 30 kleinere Münzen, doch er schien noch immer nicht zu wissen, worum es sich handelte. Daraufhin packte ich Geld und Börse wieder ein, denn ich hielt es für das Beste, mein Geld zu behalten, nachdem ich es ihm angeboten hatte und er es nicht wollte. Mittlerweile glaubte der Pächter, dass ich ein vernünftiges Wesen sein müsse, und sprach mit mir, doch ich konnte nichts verstehen, denn in meinen Ohren dröhnte es nur. Ich antwortete so laut ich konnte in verschiedenen Sprachen und er hielt sein Ohr ganz nah an meinen Mund, aber wir konnten uns einfach nicht verstehen. Nun zog er sein Schnupftuch aus der Tasche, breitete es auf seiner linken Hand aus, die er auf den Boden hielt, und gab mir ein Zeichen, hinaufzusteigen. Ich gehorchte und legte mich der Länge nach auf sein Schnupftuch, weil ich Angst hatte, herunterzufallen. Dann band er zur Sicherheit die Zipfel zusammen und trug mich so zu seinem Haus. Dort rief er seine Frau und zeigte mich ihr. Sie aber schrie auf und lief fort, so wie es manchmal die Mädchen beim Anblick einer Spinne tun. Aber nachdem sie mich aus der Ferne eine Weile beobachtet hatte, traute sie sich und war sehr freundlich zu mir. Es war ungefähr 12 Uhr mittags und ein Diener brachte das Essen herein. Es gab ein schmackhaftes Fleischgericht, aber die Schüssel, in der es serviert wurde, hatte einen Durchmesser von 7 Metern und war viel zu groß für mich. Am Tisch saßen der Pächter, seine Frau, 3 Kinder und eine alte Großmutter. Die Frau des Pächters zerschnitt mir ein kleines Stück Fleisch, zerkrümelte etwas Brot auf einen hölzernen Teller und stellte ihn vor mich hin. Ich dankte ihr mit einer tiefen Verbeugung, zog mein Messer und meine Gabel aus der Tasche und begann zu essen, worüber sich alle sehr freuten. Die Herrin füllte ein Getränk in ein kleines Likörglas, in das ungefähr 4 Liter passten. Ich musste das schwere Glas mit beiden Händen hochheben. Das Getränk schmeckte wie dünner Apfelwein, aber nicht unangenehm. Als ich fertig war, gab mir der Herr ein Zeichen, ich solle vor seinen Teller treten. Und als ich über den Tisch ging, stolperte ich zufällig über eine Brotkruste und fiel flach auf mein Gesicht. Ich tat mir aber zum Glück nicht weh, sondern stand gleich wieder auf. Die guten Leute machten sich Sorgen. Deshalb schwenkte ich meinen Hut, um ihnen zu zeigen, dass mir bei meinem Sturz nichts passiert war. Während des Essens sprang die Lieblingskatze meiner Herrin auf ihren Schoß. Sie fütterte und streichelte das Tier, das dreimal größer als ein Ochse war. Der wilde Blick der Katze ließ mich erschaudern, denn obwohl ich am anderen Ende des Tisches stand und meine Herrin sie festhielt, hatte ich Angst, das Tier könnte plötzlich losspringen und mich mit seinen Klauen schlagen. Ich machte mir aber umsonst Sorgen, denn ich war der Katze ganz egal. Auch als der Hausherr sie direkt vor mich setzte, tat sie mir nichts. Um meinen Mut zu beweisen, ging ich unerschrocken 5 bis 6 Mal vor dem Kopf der Katze hin und her und stellte mich dann ganz nah vor sie, worauf sie vor mir zurückschreckte. Vor den Hunden, die in das Zimmer kamen, fürchtete ich mich weniger. Es waren eine Dogge und ein Windhund, und beide waren so groß wie 4 Elefanten. Nach dem Mittagessen trat eine Amme mit einem 1-jährigen Kind herein, das zu schreien begann, als es mich bemerkte. Es dachte, ich sei ein Spielzeug und wollte mit mir spielen. Die Mutter ergriff mich und reichte mich dem Kind, das mich sogleich in den Mund steckte. Ich aber brüllte so laut, dass der kleine Kobold erschrak und mich fallen ließ, so dass ich mir fast den Hals gebrochen hätte. Doch die Mutter fing mich mit ihrer Schürze auf. Es war ein großes Glück, dass mir nichts passiert ist. Nach dem Essen ging mein Herr wieder zu seinen Arbeitern hinaus, und ich konnte an seiner Stimme hören, dass er seiner Frau den Befehl gab, gut auf mich aufzupassen und vorsichtig mit mir zu sein. Ich war sehr müde. Deshalb versuchte ich der Herrin mit Zeichen zu erklären, dass ich gern schlafen wollte. Sie legte mich auf ihr eigenes Bett und deckte mich mit einem sauberen weißen Schnupftuch zu, das aber größer und dicker als das Hauptsegel eines Kriegsschiffes war. Ich schlief ungefähr 2 Stunden und träumte von meinem Zuhause und meiner Frau und meinen Kindern. Ich vermisste sie. Und als ich erwachte und merkte, dass ich in einem riesigen Zimmer, das bestimmt 100 Meter breit und noch viel höher war, fühlte ich mich sehr allein. Meine Herrin war mit ihrem Haushalt beschäftigt und hatte mich eingeschlossen. Das Bett, in dem ich lag, war 4 Meter hoch. Ich musste zur Toilette, aber ich konnte nicht herunterspringen. Auch hätte es nichts genutzt, nach ihr zu rufen, denn meine Stimme war viel zu leise, als dass sie mich durch die geschlossene Tür gehört hätte. Da kletterten plötzlich 2 Ratten die Bettvorhänge hinauf und liefen schnuppernd über das Bett. Sie waren so groß wie Bulldoggen. Eine kam ganz dicht an mein Gesicht, worauf ich vor Schreck aufsprang und meinen Degen zur Verteidigung zog. Diese furchtbaren Tiere griffen mich frech von beiden Seiten an, und eine Ratte berührte mit ihren Vordertatzen meinen Rücken. Glücklicherweise schlitzte ich ihr aber den Bauch auf, bevor sie mich verletzen konnte. Sie stürzte zu Boden und war tot. Die andere Ratte rannte weg, als sie sah, was mit ihrem Gefährten passiert war, aber ich schlug ihr noch mit meinem Degen auf den Rücken, so dass sie stark blutete. Nach dieser Heldentat ging ich auf dem Bett langsam hin und her, um mich von dem Schrecken zu erholen. Bald darauf kam meine Herrin ins Zimmer, und als sie sah, dass ich voller Blut war, lief sie herbei und nahm mich auf die Hand. Ich zeigte lächelnd auf die tote Ratte und gab durch Zeichen zu verstehen, dass ich nicht verwundet war. Darüber freute sie sich sehr. Dann rief sie nach der Magd, die die tote Ratte aus dem Fenster warf. 2. Kapitel. Meine Herrin hatte eine 9-jährige Tochter, ein Kind, das für sein Alter schon sehr geschickt nähen konnte und ihrer Puppe schöne Kleidchen herstellte. Mutter und Tochter bereiteten mir ein Bett in der Puppenwiege, die sie in einen kleinen Kasten und diesen dann auf ein freihängendes Brett stellte, um mich vor den Ratten zu schützen. Von da an war die Puppenwiege mein Bett. Das kleine Mädchen nähte mir 7 wunderschöne Hemden und einige andere Kleider. Außerdem war sie eine gute Lehrerin und brachte mir ihre Sprache bei. Wenn ich auf etwas zeigte, nannte sie mir das Wort dafür, so dass ich in kurzer Zeit schon viel lernte. Sie war sehr gutmütig und gab mir den Namen Grildrick, wie mich ab da die Familie und später sogar das ganze Königreich nannte. Ihr hatte ich zu verdanken, dass ich ein ganz gutes Leben in diesem Land führen konnte. Wir waren immer zusammen, solange ich dort war. Ich nannte sie Glumdalklitsch oder meine kleine Wärterin, und sie war sehr lieb zu mir. Um diese Zeit begann man auch in der Nachbarschaft davon zu sprechen, dass mein Herr ein sonderbares kleines Geschöpf auf dem Feld gefunden habe, das eine fremde Sprache spreche, aufrecht umherginge und zahm und artig sei. Deshalb besuchte uns bald ein Freund meines Herrn, auch ein Pächter, der in der Nähe wohnte. Er wollte sehen, ob die Geschichte wirklich stimmte. Man holte mich, und ich musste mich auf den Tisch stellen, auf Befehl herumlaufen, meinen Degen ziehen und ihn wieder einstecken. Außerdem verbeugte ich mich vor dem Gast meines Herrn und begrüßte ihn. Das hatte ich von Glumdalklitsch, meiner kleinen Wärterin, gelernt. Der Mann, der alt und kurzsichtig war, setzte seine Brille auf, um mich besser sehen zu können, worüber ich sehr lachen musste, denn seine Augen sahen hinter den Brillengläsern wie der Vollmond aus, der durch zwei Fenster in ein Zimmer scheint. Mein Herr erkannte schnell, weshalb ich lachte, und lachte auch. Aber der alte Mann ärgerte sich sehr darüber. Er gab meinem Herrn gleich den schlimmen Rat, mich auf dem Jahrmarkt in der nächsten Stadt auszustellen. Ich ahnte, dass mein Herr etwas Böses im Sinn hatte, denn er flüsterte lange Zeit mit seinem Freund und zeigte dabei immer wieder auf mich. Am nächsten Morgen erzählte mir Glumdalklitsch, meine kleine Wärterin, von dem Plan, den ihr Vater ausgeheckt hatte. Ich sollte wie ein Museumsstück ausgestellt werden. Sie machte sich Sorgen, dass die Leute mich vielleicht zu Tode drücken oder mich zerquetschen könnten, wenn sie mich auf die Hand nahmen. Sie wollte nicht, dass man mich vor dem Pöbel gegen Geld öffentlich ausstellte. Ich war darüber nicht sehr traurig, denn selbst der König von Großbritannien musste ständig vor die Öffentlichkeit treten. Außerdem hatte ich die große Hoffnung, irgendwann wieder frei zu sein. Und dann wäre diese Schmach zu Ende. Mein Herr brachte mich nun in einer Schachtel zum Jahrmarkt der nächsten Stadt, begleitet von seiner Tochter, meiner kleinen Wärterin. In der Wand der Schachtel befand sich eine kleine Tür, damit ich hinein- und hinausgehen konnte, und einige gebohrte Löcher, damit ich Luft bekam. Das Mädchen hatte die Matratze aus meinem Puppenbett hineingelegt, damit ich es weich hatte. Trotzdem wurde ich auf dieser Reise mit dem Pferd furchtbar durchgeschüttelt. Mein Herr stieg im Wirtshaus Grüner Adler ab, das er gewöhnlich besuchte, und nachdem er sich einige Zeit mit dem Wirt beraten hatte, ließ er in der Stadt bekannt geben, dass es im Grünen Adler ein sonderbares kleines Geschöpf zu sehen gäbe. Ich wurde auf einen Tisch im größten Zimmer des Gasthofes gestellt. Meine kleine Wärterin stand auf einem Schemel dicht am Tisch, um auf mich aufzupassen und mir zu sagen, was ich tun sollte. 30 Personen auf einmal wollten mich sehen. Ich ging nach dem Befehl des Mädchens auf dem Tisch umher, und sie stellte mir mehrere Fragen, die ich so gut wie möglich in ihrer Sprache beantwortete. Dann verbeugte ich mich, sagte herzlich willkommen und noch einige andere Sätze, die ich gelernt hatte. Ich zog außerdem meinen Degen und schwang ihn wie die Fechter in England. An dem Tage wurde ich 12 mal 30 Leuten gezeigt und musste immer dieselben albernen Dinge wiederholen, bis ich vor Müdigkeit und Überdruss halb tot war. Immer mehr Leute versuchten, mich zu sehen. Sie wollten sogar die Tür zu meinem Zimmer aufbrechen. Damit mir nichts passierte, stellte man Bänke in großem Abstand um den Tisch, auf dem ich stand, auf, damit mir niemand zu nahe kam. Ein böser Schuljunge aber schleuderte eine Haselnuss auf meinen Kopf zu, die mich beinahe getroffen hätte. Sie kam mit solcher Wucht geflogen, dass sie mich bestimmt zerschmettert hätte, denn sie war so groß wie ein kleiner Kürbis. Der Junge bekam für diese Tat eine Ohrfeige und wurde dann aus dem Zimmer geworfen. Mein Herr ließ verkünden, dass er mich am nächsten Markttag wieder öffentlich zeigen würde. So ging das noch etliche Tage weiter. Indessen ließ mein Herr für mich ein bequemeres Transportmittel bauen, denn meine erste Reise und die täglich 8 Stunden lange Unterhaltung der Leute hatten mich so sehr geschwächt, dass ich kaum noch auf den Beinen stehen oder ein Wort sprechen konnte. Erst nach 3 Tagen in meinem richtigen Bett im Hause meines Herrn kam ich wieder etwas zu Kräften. Aber ich hatte keine Zeit zum Ausruhen, denn nachdem alle Leute im Umkreis von 300 Meilen von mir gehört hatten, kamen die Adeligen sogar zu meinem Herrn nach Hause, um mich zu sehen. Mindestens 30 Personen kamen mit Frau und Kindern. Mein Herr ließ sich das alles gut bezahlen, und lange hatte ich keinen Tag mehr Ruhe. Nur am Mittwoch, der in Brobdingnag als Sonntag gilt. Als mein Herr merkte, dass ich ihm wahrscheinlich viel Geld einbringen würde und er reich werden könnte, beschloss er, mich in allen großen Städten des Königreichs zu zeigen. Er packte alles zusammen, was für eine größere Reise nötig war, nahm Abschied von seiner Frau, und 2 Monate nach meiner Ankunft reisten wir in die Hauptstadt des Landes, die ungefähr 3000 Meilen von unserem Hause entfernt lag. Mein Herr nahm seine Tochter hinter sich aufs Pferd. Sie trug mich in einer Schachtel auf dem Schoß. Mein Herr wollte mich in allen Städten und Dörfern am Weg zeigen, denn er hoffte, auch dort viel Geld einzunehmen. Wir machten kurze und bequeme Tagesreisen, denn Glumdalklitsch beklagte sich häufig, sie könnte das Traben des Pferdes nicht ertragen. Sie tat dies auch, damit ich mich zwischendurch immer wieder erholen konnte. Außerdem nahm sie mich oft aus der Schachtel, damit ich frische Luft schöpfen und mir das Land ansehen konnte. Dabei band sie mich aber immer an eine Schnur, damit ich nicht weglief. 10 Wochen dauerte die Reise, und ich wurde in 18 großen Städten gezeigt, die Dörfer und Privatbesitzungen nicht mitgezählt. Wir kamen in der Hauptstadt an, die in der Sprache von Brobdingnag Lorbgrulgrut oder Stolz des Weltalls genannt wird. Mein Herr mietete eine Wohnung in der Hauptstraße nahe beim königlichen Palast. Dann ließ er bekannt machen, dass er mich als Merkwürdigkeit ausstellen würde. In einem Zimmer der gemieteten Wohnung ließ er einen großen Tisch aufstellen, auf dem ich meine Künste zeigen sollte. 10-mal am Tag wurde ich zum Erstaunen aller Leute öffentlich gezeigt. Ich sprach ihre Sprache jetzt ziemlich gut und verstand alles, was man mir sagte. Außerdem hatte mich die kleine Wärterin auch in ihren Schriftzeichen unterrichtet, und so konnte ich den Leuten aus einem kleinen Büchlein vorlesen, das Glumdalklitsch immer bei sich trug. 3. Kapitel. Die vielen täglichen Anstrengungen wirkten sich nicht gut auf meine Gesundheit aus. Je mehr Geld mein Herr mit mir verdiente, desto habgieriger wurde er. Ich war mittlerweile schon sehr abgemagert und sah fast wie ein Skelett aus. Der Pächter bemerkte dies und dachte, ich würde bald sterben. Deshalb wollte er noch so viel Geld wie möglich mit mir verdienen. Während er aber darüber nachdachte, wie er das am besten anstellen könnte, kam ein Kammerherr des königlichen Hofes und befahl mich, sofort zur Unterhaltung der Königin und ihrer Hofdamen in den Palast zu bringen. Einige von ihnen hatten mich schon gesehen und merkwürdige Dinge über mein Aussehen, mein feines Benehmen und meinen großen Verstand erzählt. Die Königin und ihre Untertanen waren von mir entzückt. Ich verbeugte mich tief vor der Königin und wollte ihre Füße küssen, doch sie reichte mir nur ihren kleinen Finger. Da er so riesig war, umarmte ich ihn mit beiden Armen und küsste ihn. Sie stellte mir mehrere Fragen über mein Heimatland und meine Reisen, die ich sehr gern und wahrheitsgemäß beantwortete. Sie fragte, ob es mir gefallen würde, am Hof zu leben, und ich verbeugte mich nochmal und erwiderte, dass ich der Sklave meines Herrn sei. Wäre ich aber frei, würde ich mein Leben sehr gern dem Dienste Ihrer Majestät widmen. Sie fragte sogleich meinen Herrn, zu welchem Preis er mich verkaufen würde. Und da er dachte, ich würde keinen Monat mehr überleben, verlangte er 1000 Goldstücke, die ihm sogleich gebracht wurden. Ich bat die Königin, deren Sklave und Untertan ich jetzt war, um die Gnade, dass Glumdalklitsch ebenfalls in den königlichen Dienst treten und auch weiterhin meine Wärterin und Lehrerin bleiben dürfe. Ihre Majestät gewährte mir meine Bitte. Auch der Pächter stimmte zu und freute sich sehr, dass seine Tochter nun eine Stelle bei Hofe hatte. Mein Herr nahm von mir Abschied und erklärte mir noch, dass er mir eine sehr gute Stelle verschafft habe. Ich aber antwortete ihm nicht, sondern machte nur eine leichte Verbeugung. Die Königin bemerkte diese Kälte zwischen uns und fragte mich nach dem Grund, sobald der Pächter das Zimmer verlassen hatte. Ich erklärte der Königin, dass ich meinem bisherigen Herrn nur dafür dankbar sein müsse, dass er mir nicht den Kopf eingeschlagen hatte, als er mich auf dem Feld sah. Das Leben, das ich seitdem geführt habe, war so mühsam, dass selbst ein starkes Tier hätte zusammenbrechen müssen. Meine Gesundheit sei durch die ewige Plackerei zur Unterhaltung des Pöbels angeschlagen, und hätte mein Herr nicht geglaubt, dass ich bald sterben könnte, so hätte die Königin mich nicht zu so einem günstigen Preis bekommen. Da ich aber jetzt unter dem Schutz einer so großen und guten Monarchin keine schlechte Behandlung mehr befürchtete, so hoffte ich, schnell wieder zu Kräften zu kommen. Die Königin nahm mich auf ihre Hand und trug mich zum König, der sich gerade in seinem Kabinett befand. Seine Majestät, ein ernster Fürst mit strengen Gesichtszügen, erkannte nicht gleich, dass ich ein Mensch war, und fragte die Königin kühl, weshalb sie ihm ein Tierchen zeige. Denn dafür hielt er mich zuerst. Doch die Königin, die klug war und gute Laune hatte, stellte mich auf den Schreibtisch und befahl mir, ich solle selbst dem König meine Geschichte erzählen, was ich dann auch in wenigen Worten tat. Daraufhin rief man auch meine kleine Wärterin Glumdalklitsch, die vor der Tür des Kabinetts wartete. Und sie berichtete von allem, was sich seit meiner Ankunft im Hause ihres Vaters zugetragen hatte. Der König, der sich sehr für Philosophie und Mathematik interessierte und viel darüber wusste, dachte, ich sei eine Art Automat oder Roboter, der von irgendeinem großen Künstler erfunden worden war. Doch als er mich sprechen hörte und bemerkte, dass meine Worte einen Sinn ergaben, war er sehr erstaunt. Er stellte mir sehr viele Fragen und ich antwortete immer vernünftig. Der König ließ drei große Gelehrte kommen, die mich sehr genau untersuchten. Alle drei stimmten darin überein, dass ich zwar nicht nach den normalen Naturgesetzen geschaffen sein könne, aber ein fleischfressendes Tier sei. Das sahen sie an meinen Zähnen. Da ich aber so klein und schwach war, konnten sie sich nicht vorstellen, wovon ich lebte und mich ernährte. Erst dachten sie, ich sei ein Zwerg, aber selbst dafür war ich viel zu klein. Denn selbst der Lieblingszwerg der Königin war viel größer als ich, fast 8 Meter groß. Am Ende beschlossen sie einstimmig, dass ich nur ein Replum Skalkath sein konnte. In unserer Sprache bedeutet das Wort Naturschauspiel. Nachdem sie das beschlossen hatten, bat ich darum, dass sie mich anhörten. Ich wandte mich an den König und versicherte ihm, ich komme aus einem Land, in dem mehrere Millionen Menschen lebten, die genauso groß waren wie ich, wo Tiere, Bäume und Häuser unserer Größe entsprachen und ich deshalb dort normal leben und mich ernähren konnte. Die Gelehrten lachten darüber und sagten, diese Geschichte sei gelogen und der Pächter habe sie sich ausgedacht. Der König jedoch, ein schlauer Mann, schickte die Gelehrten fort und befahl, den Pächter zu rufen. Man befragte ihn und auch noch einmal seine Tochter und schließlich glaubte der König ihnen. Er bat die Königin zu befehlen, dass man mich besonders vorsichtig behandelte. Meine kleine Wärterin sollte auch weiterhin auf mich aufpassen, denn er hatte bemerkt, dass wir sehr vertraut miteinander waren. Ein Zimmer wurde für sie eingerichtet, sie erhielt eine Gouvernante, ein Kammermädchen zum Ankleiden und 2 Mägde. Die Königin befahl außerdem ihrem Hoftischler, eine Schachtel zu bauen, die mein Schlafzimmer werden sollte. Der Tischler war ein ausgezeichneter Handwerker und baute unter meiner Anleitung in 3 Wochen eine hölzerne Schachtel mit Fenstern, einer Tür und einem Wohnzimmer, einem Studierzimmer und einem Schlafzimmer. Zudem schnitzte er mir Stühle, Tische, einen Schrank und ein Bett. Die Zimmer wurden an allen Seiten auf dem Fußboden und an der Decke gepolstert, damit mir nichts passierte, wenn ich in einer Kutsche fuhr und diese stark ruckelte. Auch bat ich um ein Schloss vor meiner Tür, um zu verhindern, dass Ratten und Mäuse hineinkämen. Die Königin befahl außerdem, den dünnsten Seidenstoff herbeizuschaffen, um mir Kleider nähen zu lassen. Doch der Stoff war dicker als eine Bettdecke und die neuen Kleider waren mir anfangs sehr lästig. Der Königin gefiel es in meiner Gesellschaft so gut, dass wir immer gemeinsam zu Mittag aßen. Ich bekam einen kleinen Tisch und einen Schemel auf die große Tafel gestellt und man hatte mir ein vollständiges Silberservice mit Schüsseln und Tellern und Besteck anfertigen lassen, das im Verhältnis zu dem Service der Königin nicht größer war als Spielzeug in einem Puppenhaus. Wie ich schon berichtet habe, besaß die Königin einen Zwerg. Dieser war unverschämt und ärgerte und kränkte mich so sehr, wie es noch niemand vorher getan hatte. So oft er an mir vorbeiging, machte er Witze über meine Kleinheit. Ich rächte mich dadurch, dass ich ihn Bruder nannte, zum Ringen aufforderte und ihm unschöne Worte an den Kopf warf. Eines Tages stritten wir und er wurde so böse, dass er auf die Seitenlehne des Sessels der Königin kletterte, auf der ich saß, mich packte und in eine silberne Schale mit Milch warf. Dann lief er so schnell er konnte davon. Ich tauchte mit dem Kopf unter. Zum Glück war ich ein guter Schwimmer, denn sonst hätte es ein schlimmes Ende mit mir gehabt. Die Königin war so erschrocken, dass sie mir nicht helfen konnte. Doch meine kleine Wärterin lief herbei und zog mich aus der Milch und rettete mich damit. Mir ging es zum Glück gut, aber der Zwerg wurde dafür ausgepeitscht und musste außerdem zur Strafe die ganze Milch austrinken, in die er mich geworfen hatte. Von da an war er nicht mehr der Lieblingszwerg der Königin, und der König verschenkte ihn bald darauf an eine adelige Frau, die viele Meilen entfernt wohnte. Darüber war ich sehr froh, denn der Zwerg hätte sich bestimmt irgendwann an mir gerecht. Ich erinnere mich an einen Tag, bevor er mich in die Milch warf. Der Zwerg war uns einmal in den Garten gefolgt. Meine Wärterin hatte mich auf den Boden gesetzt, direkt neben einen Zwergapfelbaum. Ich machte einen Witz über den Baum und über den Zwerg der Königin. Der Zwerg ärgerte sich und schüttelte den Baum, gerade als ich mich unter ihn gestellt hatte, ein Dutzend Äpfel, jeder so groß wie ein Fass, fiel in der Nähe meiner Ohren herab. Als ich mich duckte, traf mich ein Apfel am Rücken und warf mich zu Boden. Zum Glück war ich nicht verletzt. Von einer schlimmen Begebenheit muss ich euch berichten. Glumdalklitsch hatte mich einmal an einem schönen sonnigen Tag in der Schachtel vor ein offenes Fenster gestellt, damit ich frische Luft schöpfen konnte. Ich hatte eines meiner Fenster geöffnet und saß an meinem Tisch, um ein Stück süßen Kuchen zum Frühstück zu essen. Da flogen plötzlich 20 Wespen, so groß wie Gänse, die durch den Geruch herbeigelockt wurden, in das Zimmer und brummten dabei lauter als Dudelsäcke. Einige ergriffen meinen Kuchen und trugen ihn stückweise fort. Andere flogen mir um Kopf und Gesicht, und ich hatte große Angst vor ihren Stacheln. Aber ich nahm meinen Mut zusammen und stand auf, um mich mit meinem Messer zu verteidigen und sie in der Luft anzugreifen. Viele von ihnen tötete ich. Die übrigen flogen fort, und ich schloss sofort mein Fenster. Viertes Kapitel. Jetzt will ich euch Brobdingnag kurz beschreiben, damit ihr euch das Land ein bisschen besser vorstellen könnt. Das Königreich besteht aus einer Halbinsel, die im Nordosten durch eine Bergkette von 48 Kilometern Höhe begrenzt wurde. Diese konnte man aber wegen der Vulkane auf den Berggipfeln nicht überschreiten. Alle anderen Teile des Königreiches waren von einem Ozean umgeben und die Mündungen der Flüsse waren voll von spitzen Felsen und die See dort außerdem so rau, dass auch nicht das kleinste Boot der Einwohner von Brobdingnag hinausfahren konnte. Somit war dieses Land von der übrigen Welt völlig abgeschnitten. Die großen Flüsse waren voll mit großen, gut schmeckenden Fischen. Aus dem Ozean fing man nur selten Fische, denn die waren nur so groß wie in Europa. Daraus zog ich aber den Schluss, dass die Pflanzen, Tiere und Menschen einzig und allein auf dieser Halbinsel so riesig waren. Den Grund dafür müssen die Wissenschaftler und Gelehrten noch herausfinden. In diesem Land lebten viele Leute. Es hatte 51 Großstädte, 100 kleine Städte und viele Dörfer. In den Großstädten standen jeweils etwa 8000 Häuser und lebten 100.000 Einwohner. Der Palast des Königs stand in der Hauptstadt Lorbrulgrud. Er hatte einen Umfang von ungefähr 7 Meilen und bestand aus vielen einzelnen Gebäuden, in dem die Säle 73 Meter hoch und dementsprechend lang und breit sind. Mir und meiner Wärterin wurde eine Kutsche zur Verfügung gestellt, mit der wir viel ausfuhren. Ich war jedes Mal in meiner Schachtel dabei. Aber oft nahm mich das Mädchen auf meinen Wunsch heraus und hielt mich auf der Hand, damit ich die Häuser und das Volk sehen konnte, während wir durch die Straßen kamen. Außer der großen Schachtel, in der ich normalerweise getragen wurde, hatte die Königin noch eine kleinere für mich anfertigen lassen, die auf Reisen bequemer war. Fünftes Kapitel. Ich hätte sehr glücklich in diesem Land leben können, wenn ich durch meine Kleinheit nicht in mehrere schlimme Situationen gekommen wäre. Von einigen erzähle ich euch jetzt. Glumdalklitsch und ich hielten uns oft im Schlossgarten auf. Und eines Tages ließ sie mich auf einem weichen Rasen spazieren gehen, während sie in einiger Entfernung mit ihrer Erzieherin lief. Da kam ein so furchtbarer Hagelschauer vom Himmel und ich wurde durch die Gewalt der Körner, die so groß wie Bälle waren, zu Boden geworfen. Es gelang mir zum Glück, auf allen Vieren fortzukriechen und mich unter einer Thymianstaude zu verstecken. Als meine kleine Wärterin mich fand, war ich von Kopf bis Fuß so mit großen Beulen und blauen Flecken bedeckt, dass ich 10 Tage lang nicht aufstehen konnte. Ein anderes Mal war ich auf den Gipfel eines frischen Maulwurfshügels gestiegen und hineingefallen. Ich steckte bis zum Hals in dem Maulwurfsloch und musste von Glumdalklitsch herausgezogen werden. Zum Glück tat ich mir nichts, außer mir meine Kleider schmutzig zu machen. Die Königin, die sehr gern den Erzählungen meiner Seereisen zuhörte, fragte mich eines Tages, ob ich mit Segel und Ruder umgehen könne und ob die Bewegung beim Segeln und Rudern nicht meiner Gesundheit guttun würde. Ich erklärte ihr, dass ich zwar Schiffsarzt sei, aber wenn es nötig gewesen war, oft die Aufgaben eines Matrosen übernommen hatte. Allerdings war mir nicht klar, wie ich in Brobdingnag segeln sollte, denn selbst der kleinste ihrer Kähne war für mich so groß wie ein Kriegsschiff und ihre Flüsse breit wie Ozeane. Die Königin antwortete, dass ihr Tischler ein Boot nach meinen Plänen für mich bauen würde und auch einen Platz für mich, wo ich segeln könne. Der Mann war ein geschickter Handwerker und baute unter meiner Anleitung in 11 Tagen einen kleinen Kahn mit Segel. Außerdem fertigte der Tischler einen hölzernen Trog von fast 100 Metern Länge und 15 Metern Breite. Dieser wurde in einem Zimmer im Palast aufgestellt. Unten am Trog befand sich ein Hahn, um das Wasser herauszulassen, wenn es alt geworden war. Und zwei Diener konnten ihn in einer halben Stunde schnell wieder mit frischem Wasser auffüllen. Hier ruderte ich nun zu meinem Vergnügen. Doch auch die Königin und die Hofdamen freuten sich bei meinem Anblick. Manchmal spannte ich auch das Segel auf und die Damen wedelten mir mit ihren Fächern die Luft zu oder Dienerinnen pusteten, während ich mein kleines Boot steuerte. Wenn ich fertig war, trug Glumdalklitsch stets mein Boot in ihr Zimmer zurück und hängte es zum Trocknen auf. Einmal geschah es, dass einer der Diener, die alle drei Tage den Trog mit frischem Wasser füllen mussten, nicht aufpasste und einen großen Frosch übersah, der in den Wassereimer gehüpft war. Der Frosch saß ungesehen in meinem Trog, bis ich mit dem Boot herumfuhr. Da er das Boot aber als Platz zum Ausruhen kannte, kletterte er hinauf und kippte es dadurch so sehr auf eine Seite, dass es fast umgekippt wäre. Der Frosch hüpfte in die Mitte des Bootes, dann mit zwei Sätzen vorwärts und rückwärts über meinen Kopf und beschmutzte mir Gesicht und Hände mit seinem glitschigen Schleim. Ich schlug mit meinem Ruder nach ihm und schließlich sprang er aus dem Boot und ich war gerettet. An der größten Gefahr, die ich je in Brobdingnag überstehen musste, war ein Affe schuld, der einem Beamten der Küche gehörte. An einem heißen Tag hatte mich meine kleine Wärterin in ihrem Zimmer bei offenem Fenster zurückgelassen. Während ich in meiner Schachtel am Tisch saß, hörte ich, wie etwas durch das Fenster hereinsprang und im Zimmer umherhüpfte. Obwohl ich sehr erschrocken war, wagte ich nachzuschauen, was es war, und sah ein herumspringendes Tier, das an meine Schachtel kam und sie neugierig betrachtete. Als der Affe sie von allen Seiten beschnüffelte, bekam ich solche Angst, dass ich mich nicht mehr bewegen und unter meinem Bett verstecken konnte. Ich hätte mich nämlich ganz leicht unter meinem Bett verkriechen können. Da hatte er mich auch schon entdeckt, steckte eine seiner Pfoten in meine Schachteltür und packte mich an der Jacke. So zog er mich aus meiner Schachtel und hielt mich wie ein Affenbaby in seinem Arm. Ich versuchte, mich von ihm zu befreien, doch er drückte mich so stark, dass ich es für klüger hielt, stillzuhalten und mich von ihm wie sein Affenbaby streicheln zu lassen. Plötzlich öffnete jemand die Zimmertür, und da sprang er erschrocken zum Fenster hinaus, durch das er gekommen war, kletterte mit drei Tatzen die Dachrinnen hinauf, bis er auf dem Dach angekommen war. Ich hörte, wie Glumdalklitsch laut aufkreischte, als sie sah, wie er mich wegtrug. Der ganze Palast geriet in Aufruhr. Hunderte Leute beobachteten den Affen, wie er auf der Dachspitze eines Gebäudes dasaß und mich wie ein Kind in einer Vordertatze hielt. Endlich brachten die Diener Leitern, legten sie an das Dach und stiegen zu uns herauf. Als der Affe merkte, dass er gleich umzingelt war, ließ er mich auf einen Dachziegel fallen, da er mit drei Tatzen nicht schnell genug laufen konnte, und entwischte. Dort saß ich nun, in 250 Metern Höhe, und fürchtete mich davor, jeden Moment vom Wind herabgeweht zu werden oder hinunterzustürzen und kopfüber zu purzeln über die Dachrinnen, weil mir schwindelig wurde. Aber ein braver Junge, ein Diener meiner Wärterin, kletterte hinauf, steckte mich in seine Hosentasche und brachte mich heil hinunter. Ich war von dem Schock so schwach und hatte durch das viele Drücken des Affen blaue Flecken am ganzen Körper, dass ich zwei Wochen lang im Bett bleiben musste. Sechstes Kapitel. Der König liebte Musik und ließ häufig Konzerte bei Hofe veranstalten. Manchmal stellte man meine Schachtel auf einen Tisch des Konzertsaals, aber die Musik war so laut, dass ich in dem Lärm kaum die Melodien heraushören konnte. Ich bat deshalb darum, meine Schachtel so weit wie möglich vom Konzertsaal wegzubringen, und erst dann konnte ich hören, dass der Lärm Musik war. In meiner Jugend hatte ich ein wenig Klavierspielen gelernt. Glumdalklitsch hatte auch ein Klavier in ihrem Zimmer, und zweimal wöchentlich kam ein Musiklehrer zu ihr. Und da kam mir die Idee, dem König und der Königin ein englisches Lied auf diesem Instrument vorzuspielen. Das war aber sehr schwierig, denn das Klavier war beinahe 18 Meter lang und jede Taste 40 Zentimeter breit, sodass ich mit ausgestreckten Armen nicht mehr als 5 Tasten spielen konnte. Auch das Herunterdrücken der Tasten war schwierig. Ich musste mit meiner Faust darauf schlagen, so dass es am Ende zu anstrengend war. Deshalb erfand ich eine neue Spielmethode. Ich nahm zwei runde Stäbe, die an einem Ende dicker waren. Das dickere Ende polsterte ich mit Mausefell, damit ich durch das Klopfen mit den Stäben nicht die Klaviertasten beschädigte. Vor das Klavier wurde eine hohe Bank gestellt, auf der ich mit meinen zwei Stäben so schnell wie möglich entlang lief und die passenden Tasten anschlug. Und so spielte ich einen englischen Hopser zum großen Vergnügen des Königs und der Königin. Der König war ein sehr kluger Kopf und ließ mich häufig in meiner Schachtel zu sich bringen und auf sein Schreibpult hinsetzen, so dass ich mich auf der Höhe seines Gesichts befand. So unterhielten wir uns. Eines Tages bat mich der König, ich möge ihm einen möglichst genauen Bericht von meiner Heimat England geben. Und ich erzählte ihm von unserem Reich, den Kolonien, von der Fruchtbarkeit unseres Landes und unserem Klima. Dann sprach ich lange von unserer Regierung und dem britischen Parlament. Ich berichtete von den Parteien und von der Geschichte unseres Landes, von Königen und Kriegen. Der König fragte mich, wie wir uns denn im Krieg verteidigen. Und ich erzählte ihm von unserer Armee, die wir immer für den Fall eines Krieges bereithielten. 7. Kapitel. Der König war sehr neugierig und stellte mir bei unseren Gesprächen viele Fragen. Manches glaubte er mir nicht, da er noch niemals eine Reise gemacht hatte und die Sitten in fremden Ländern nicht kannte. Ich erzählte ihm von einer Erfindung, die wir in England vor 300 bis 400 Jahren gemacht hatten. Seitdem stellte man nämlich ein spezielles Pulver her, das, wenn der kleinste Feuerfunke in einen Haufen dieses Pulvers fiel, sich entzündete und mit großem Donnern explodiere. Wenn man eine bestimmte Menge dieses Pulvers in eine Röhre aus Eisen stopfte und eine eiserne Kugel dazu und das Pulver dann entzündete, so spuckte die Röhre die Kugel mit großer Gewalt und Schnelligkeit aus, dass nichts heil bliebe. Die größten der so geschossenen Kugeln könnten nicht nur ein ganzes Heer auf einmal vernichten, sondern sie rissen auch die stärksten Mauern nieder und versenkten Schiffe mit 1000 Mann Besatzung. Ich sagte dem König, dass ich die Bestandteile des Pulvers kenne und seinen Arbeitern auch eine Anleitung geben könnte, um die Röhren herzustellen. Doch der König schauderte bei meiner Beschreibung des Blutvergießens und der Zerstörung, die diese verheerenden Maschinen verursachen sollten, und sagte, dass nur ein böser Geist, ein Feind der Menschheit, sie erfunden haben konnte. Und er wolle lieber sein Königreich verlieren, als das Geheimnis, um die Röhren zu wissen, obwohl er immer an neuen Entdeckungen in der Kunst und Wissenschaft interessiert sei. Er befahl mir, nie mehr davon zu sprechen, wenn mir mein Leben lieb sei. Und daran hielt ich mich auch. Die Einwohner von Brobdingnag druckten, so wie die Chinesen, seit undenklichen Zeiten Bücher. Die Bibliothek des Königs umfasste mehr als 1000 Bände, die in einer Galerie von mehr als 1000 Metern Länge aufgestellt sind. Ich hatte die Erlaubnis erhalten, mir dort Bücher nach Belieben auszuleihen. Der Tischler der Königin baute mir eine hölzerne Treppe, auf die ich stieg, wenn ich ein Buch lesen wollte. Das Buch wurde an die Wand gelehnt. Ich stellte mich oben auf die Leiter und begann mit der obersten Zeile des Buches. Beim Lesen stieg ich dann langsam Zeile für Zeile die Stufen hinab, bis ich das Ende der Seite erreichte. Das Umblättern war sehr leicht, denn die Blätter waren so dick und steif wie ein Pappdeckel. 8. Kapitel. Die ganze Zeit während meines Aufenthaltes in Brobdingnag war ich der festen Überzeugung, dass ich irgendwann wieder frei sein würde, obwohl ich keinen Plan hatte, wie ich das anstellen sollte. Das Schiff, mit dem ich auf diese Halbinsel gekommen war, war das erste, das jemals die Küste von Brobdingnag erreichte. Und für den Fall, dass ein zweites Schiff auftauchen sollte, hatte der König strengen Befehl gegeben, dieses sofort ans Ufer zu bringen und mitsamt der Mannschaft nach Lorbgrulgut zu transportieren. Der König wünschte sich sehr, dass ich eine Frau von meiner Größe an der Seite hätte, damit ich mich fortpflanzte und unsere Rasse dem König erhalten bliebe. Aber ich wäre lieber gestorben, als dass ich Kinder hinterlassen hätte, die man wie zahme Kanarienvögel in Käfige sperren und als Merkwürdigkeiten an hochrangige Personen verkaufen würde. Ich wurde vom König sehr freundlich behandelt, aber ich vermisste meine Familie in England sehr. Auch wünschte ich mir, unter Leuten zu leben, die so groß waren wie ich selbst und bei denen ich keine Merkwürdigkeit war. Und ich wollte in den Straßen und Feldern herumspazieren, ohne Angst haben zu müssen, wie ein Frosch zertreten zu werden. Meine Befreiung kam jedoch schneller, als ich gedacht hatte, und auch auf sehr ungewöhnliche Weise. Die ganze Geschichte mit allen Einzelheiten will ich euch hier erzählen. Ich war nun schon 2 Jahre in Brobdingnag. Und am Anfang des 3. Jahres begleitete ich mit Glumdal Klitsch, meiner kleinen Wärterin, den König und die Königin auf einer Reise an die Südküste des Königreiches. Wie gewöhnlich wurde ich in meiner Reiseschachtel mitgenommen. Ich ließ darin eine Hängematte mit seidenen Fäden an den vier Ecken der Decke aufhängen, in der ich während der Reise oft schlief. In die Decke meines Zimmers schnitt der Tischler ein Loch, damit ich bei heißem Wetter auch im Schlaf frische Luft bekam. Außerdem hatte der Tischler ein Brett angefertigt, das ich hin und her schieben konnte, um das Loch zu öffnen und zu schließen. Es war eine schöne und interessante Reise. Und am Ende blieben der König und die Königin noch einige Tage in einem Palast bei Flanfjasnik, einer Stadt, die dicht am Meer lag. Glumdalklitsch und ich waren trotzdem von der Reise sehr erschöpft. Ich hatte mich leicht erkältet, das arme Mädchen war aber so krank, dass sie das Bett hüten musste. Ich wollte sehr gern an das Meer, denn wenn es überhaupt einen Weg gab, meine Freiheit zurückzubekommen, dann war das Meer der einzige, über den es gelingen konnte. Deshalb behauptete ich, es ginge mir viel schlechter, als es wirklich der Fall war, und bat um die Erlaubnis, mit einem Pagen, den ich sehr mochte und der mich auch schon mehrere Male begleitet hatte, die frische Seeluft genießen zu dürfen. Glumdalklitsch wollte mich erst nicht gehen lassen, schärfte dem Pagen ein, gut auf mich Acht zu geben, und brach in Tränen aus, als hätte sie geahnt, was bald geschehen sollte. Der Page trug mich in der Schachtel ungefähr eine halbe Stunde lang vom Palast an das Meeresufer. Dort befahl ich ihm, meine Schachtel abzustellen, öffnete ein Fenster und blickte sehnsüchtig auf das Wasser. Ich fühlte mich nicht wohl und sagte deshalb dem Sklaven, dass ich in meiner Hängematte ein wenig schlafen würde, was mir bestimmt gut tun würde. Ich legte mich hinein und der Page schloss das Fenster wieder, damit es mir nicht zu kalt wurde. Ich schlief gleich ein. Wahrscheinlich dachte der Page, ich sei in meiner Schachtel sicher und es könne kein Unfall passieren, und ging deshalb zu den Felsen, um Vogeleier zu suchen. Plötzlich wurde ich durch ein heftiges Ziehen an dem Ring geweckt, der am Deckel meiner Schachtel befestigt war, um sie bequemer tragen zu können. Ich fühlte, wie die Schachtel sehr hoch in die Luft gehoben und dann schnell fortgeschleppt wurde. Ich schrie mehrere Male, so laut ich konnte, doch das half nichts. Und als ich durch meine Fenster sah, konnte ich nur Himmel und Wolken sehen. Über mir hörte ich ein Geräusch, das wie das Schwingen von Flügeln klang. Und da erkannte ich, in welch schrecklicher Situation ich steckte. Ein Adler hatte den Ring meiner Schachtel mit dem Schnabel ergriffen und würde sie bestimmt bald auf einen Felsen fallen lassen und mich dann fressen. Er musste wissen, dass sich etwas Fressbares in der Schachtel befand, denn Adler haben einen sehr guten Geruchssinn und sie können auf große Entfernung ihre Beute wittern, selbst wenn sie noch besser versteckt gewesen wäre als ich in der Schachtel. Bald bemerkte ich, dass das Flügelschlagen zunahm und meine Schachtel hin und her geschüttelt wurde wie eine Wetterfahne an einem stürmischen Tag. Auch hörte ich, wie der Adler mehrere Stöße erhielt, und dann spürte ich plötzlich, wie ich eine Minute lang so schnell nach unten herabfiel, dass ich kaum atmen konnte. Mein Fall endete mit einem großen Rauschen, das lauter in meinen Ohren schallte als die Niagara-Fälle. Vor Schreck saß ich mehr als eine Minute still und in vollkommener Finsternis. Doch dann stieg meine Schachtel so hoch, dass ich Licht am oberen Rand meiner Fenster sehen konnte. Und jetzt erkannte ich, dass ich ins Meer gefallen war. Meine Schachtel schwamm ziemlich tief im Wasser, weil meine ganze Wohnungseinrichtung und auch ich nicht ganz leicht waren. Ich vermutete damals schon und auch noch heute, dass der Adler, der mit meiner Schachtel davongeflogen war, von zwei oder drei anderen Adlern, die auf seine Beute hofften, verfolgt und gezwungen wurde, mich fallen zu lassen, während er sich verteidigte. Die eisernen Platten am Boden der Schachtel verhinderten, dass sie beim Fall ins Wasser zerschellte. Wie sehr wünschte ich damals, wieder mit meiner lieben Glumdalklitsch zusammen zu sein und dachte trotz meines eigenen Unglücks auch an den Schmerz, den meine arme Wärterin wegen meines Verlustes und bestimmt auch wegen des Ärgers der Königin über mein Verschwinden erleiden musste. Ich befürchtete jeden Augenblick, dass meine Schachtel zertrümmert oder von der ersten heftigen Welle umgeworfen werden würde. Nur eine einzige zerbrochene Glasscheibe und mein Tod wäre unvermeidlich gewesen. Nur die starken äußeren Metallstäbe, die der Tischler vor meinen Fenstern eingebaut hatte, um Unglücksfälle auf Reisen zu verhindern, konnten dieselben schützen. Einige Male bemerkte ich, wie das Wasser durch mehrere Ritzen eindrang, und ich versuchte, sie so gut wie möglich zu verstopfen. Vielleicht konnte ich es so zwei oder drei Tage aushalten, aber dann erwartete mich nur ein elender Tod durch Kälte und Hunger. Die Zeit verstrich. Und plötzlich glaubte ich zu hören, wie etwas an der Seite meiner Schachtel entlang schabte. An den Seiten meiner Schachtel waren zwei kleine Griffe befestigt, mit denen die Schachtel bei den Reisen zu Pferd besonders gut festgehalten werden konnte. Und mir kam der Gedanke, die Schachtel sei ins Schlepptau genommen worden und jemand zöge sie so durch das Meer. Manchmal fühlte ich nämlich einen Ruck, durch den die Wellen bis an meine Fenster schlugen. In einer letzten Hoffnung, von irgendjemandem gerettet zu werden, nahm ich mein Schnupftuch, band es um einen Holzstock, steckte ihn durch eines meiner Fenster und wedelte damit herum, für den Fall, dass ein Schiff oder Boot in der Nähe war, und konnte den Matrosen somit ein Zeichen geben, dass in der Schachtel ein Schiffbrüchiger eingeschlossen sei. Nach einer halben Stunde stieß meine Schachtel gegen etwas Hartes. Ich fürchtete, es sei ein Felsen, denn es gab eine so heftige Erschütterung wie noch nie zuvor. Dann hörte ich auf dem Deckel meiner Schachtel ein Geräusch, das so klang, als würde ein dickes Tau durch den Ring am Deckel gezogen. Und da wurde meine Schachtel auch schon ganz langsam nach oben gehoben. Ich steckte somit noch einmal meinen Stock mit dem Schnupftuch heraus und rief um Hilfe, bis ich fast heiser war. Und endlich hörte ich eine Antwort. Jemand rief dreimal laut »Hussa«, was mich sehr glücklich und froh machte. Jetzt hörte ich auch Getrampel über meinem Kopf und jemand rief in meiner Sprache mit lauter Stimme durch das Loch, »Ist jemand hier unten?« Und ich rief ihm zu, dass ich Engländer sei, mich ein großes Unglück in diese Situation gebracht habe und sie mich befreien sollten. Die Stimme antwortete, dass ich jetzt in Sicherheit sei, denn meine Schachtel wäre an einem Schiff befestigt und der Zimmermann werde gleich kommen und ein Loch in den Deckel sägen, um mich herauszuziehen. Ich rief ihm zu, dass das zwecklos sein und viel zu lange dauern würde. Es wäre viel einfacher, dass einer der Schiffsmannschaft seinen Finger in den Ring steckte und die Schachtel so auf das Schiff bringe. Als die Matrosen das hörten, glaubten einige, ich sei verrückt geworden und lachten laut. Ich bin aber auch wirklich nicht auf die Idee gekommen, dass ich mich unter meinen eigenen Leuten befand, die genauso groß waren wie ich. Der Zimmermann kam, sägte in wenigen Minuten ein Loch in den Deckel und ließ eine kleine Leiter hinunter. Die kletterte ich nach oben und wurde endlich auf das Schiff gebracht. Die Matrosen waren alle sehr erstaunt und stellten mir eine Menge Fragen, doch ich hatte keine Lust, sie zu beantworten. Ich war vielmehr erstaunt über den Anblick so vieler Zwerge, denn dafür hielt ich sie, weil ich an die ungeheuer großen Menschen gewöhnt war. Der Kapitän, Herr Thomas Wilcock, ein braver Mann aus Shropshire, führte mich in seine Kajüte. Ich war sehr schwach und wurde fast ohnmächtig. Deshalb ließ mich der Kapitän auf sein eigenes Bett legen, damit ich mich ausruhen konnte. Bevor ich einschlief, erklärte ich ihm, in meiner Schachtel befänden sich mehrere wertvolle Möbel, deren Verlust sehr schade wäre. Eine schöne Hängematte, ein gutes Feldbett, zwei Stühle, ein Tisch und ein Schrank. Außerdem sei mein Zimmer an allen Seiten mit Seide behängt oder vielmehr gepolstert. Und wenn er die Schachtel von einem Matrosen in die Kajüte bringen lasse, so würde ich ihm meine Schätze zeigen. Als der Kapitän das hörte, glaubte er auch, ich sei verrückt geworden. Trotzdem versprach er, wahrscheinlich um mich zu beruhigen, er werde sich darum kümmern. Dann ging er an Deck und schickte einige seiner Leute in meine Schachtel, wo sie alles heraustrugen und die seidene Polsterung vor den Wänden rissen. Da die Stühle, der Schrank und das Bett am Fußboden festgeschraubt waren, wurden sie sehr beschädigt, denn die Matrosen hatten sie mit Gewalt vom Boden gerissen. Ich schlief ein paar Stunden und träumte von den Riesen und den Gefahren, die ich überstanden hatte. Doch als ich aufwachte, fühlte ich mich frisch und gestärkt. Es war 8 Uhr abends und der Kapitän ließ sogleich das Abendessen bringen. Er bewirtete mich sehr freundlich und sah, dass ich weder verrückt war, noch dass ich unzusammenhängend redete. Er bat mich, ihm von meinen Reisen zu berichten und wie es dazu gekommen war, dass ich in dieser riesigen Kiste ins Meer gesetzt worden war. Er sagte mir, dass er sie durch das Fernrohr entdeckt hatte und erst dachte, es handele sich um ein Schiff. Als er näher herangesegelt war, hatte er seinen Irrtum erkannt und sein langes Boot ausgesetzt, um zu sehen, was es sei. Seine Leute aber wären erschreckt zurückgekehrt und hätten geschworen, es wäre ein schwimmendes Haus. Er habe über ihre Dummheit gelacht und sei dann selbst herangerudert, nachdem er seinen Leuten befohlen hatte, ein starkes Tau mitzunehmen. Er habe meine Fenster mit den Eisenstäben entdeckt und dann die zwei Griffe. Daran hatten sie das Tau befestigt und die Kiste zu ihrem Schiff gezogen. Dann hatte ich mein Schnupftuch aus dem Fenster gehalten und so hatten sie erkannt, dass irgendein Unglücklicher in der Kiste eingeschlossen sein musste. Ich fragte den Kapitän, ob er oder seine Leute, als sie mich entdeckten, sehr große Vögel in der Luft gesehen hätten. Er antwortete, dass einer seiner Matrosen drei Adler im Norden zu derselben Zeit gesehen hatte, als man meine Schachtel entdeckte. Doch dass sie besonders groß gewesen wären, davon hatte der Matrose nichts bemerkt. Der Matrose musste sich wegen der großen Entfernung, in der die Vögel flogen, getäuscht haben, und der Kapitän wunderte sich über meine Frage, da er nicht wissen konnte, weshalb ich sie stellte. Dann fragte ich ihn, wie weit wir vom nächsten Festland entfernt waren. Er antwortete, dass es nach seinen Berechnungen mindestens 50 Stunden sein mussten. Ich versicherte ihm, er müsse sich irren, denn es konnte nicht länger als 2 Stunden her sein, seit der Adler meine Kiste geschnappt hatte und mich in das Meer hatte fallen lassen. Da glaubte der Kapitän wieder, dass ich verwirrt sei, und fragte mich, ob mein Verstand so wirr sei, weil ich auf Befehl eines Fürsten durch die Aussetzung in eine Kiste für ein schlimmes Verbrechen bestraft worden war. Ich bat ihn darum, dass er sich meine Geschichte anhörte, die ich ihm von Anfang an erzählte. Von meiner Abreise aus England bis zu dem Moment, als ich von ihm gerettet wurde. Um ihm alles, was ich berichtet hatte, zu beweisen, bat ich ihn, mir meinen Schrank bringen zu lassen, dessen Schlüssel ich in der Tasche trug. Ich öffnete den Schrank in seiner Gegenwart und zeigte ihm meine kleine Sammlung von Dingen, die ich aus dem Land der Riesen aufbewahrt hatte, darunter die 4 Wespenstacheln, mein Essensgeschirr, ein goldener Ring, den mir die Königin geschenkt hatte, indem sie ihn von ihrem kleinen Finger zog und ihn mir wie ein Hundehalsband über den Kopf warf, und bat außerdem den Kapitän, sich meine Hosen genauer anzusehen, denn diese waren aus Mäusefellen gefertigt. Ich redete wohl die ganze Zeit sehr laut, und der Kapitän fragte mich, weshalb ich so schrie und ob der König und die Königin von Brobdingnag schwerhörig gewesen seien. Da erklärte ich ihm, dass ich schon länger als 2 Jahre so laut sprach, denn wenn ich mit normaler Stimme in Brobdingnag gesprochen hätte, wäre es so gewesen, als hätte ich mich mit einem Mann unterhalten, der oben auf einem Kirchturm stand und ich unten auf der Straße. 2 Tage nach meiner Ankunft an Bord kam Wind auf und wir segelten zuerst südlich, dann an der Küste Australiens entlang und weiter süd-südwest, bis wir an das Kap der Guten Hoffnung kamen. Der Kapitän lief in ein paar Häfen ein und wir nahmen frisches Wasser und Lebensmittel auf. Doch ich verließ das Schiff so lange nicht, bis wir am 3. Juli 1706, ungefähr 9 Monate nach meiner Befreiung, in England anlangten. Ich wollte dem Kapitän meine Möbel als Bezahlung für die Überfahrt geben, aber er schwor, von mir nicht einen Heller annehmen zu wollen. Wir nahmen sehr freundschaftlich voneinander Abschied und er versprach mir, mich zu Hause in Redriff zu besuchen. Dann mietete ich ein Pferd für 5 Schillinge, die mir der Kapitän borgte. Während meines Ritts fiel mir auf, wie klein die Häuser und Bäume, das Vieh und die Menschen waren, und ich glaubte fast, ich sei in Lilliput. Ich befürchtete, entgegenkommende Reisende zu zertreten und schrie ihnen oft mit lauter Stimme zu, sie sollten mir aus dem Wege gehen. Als ich endlich an meinem Haus ankam und als ein Diener die Tür öffnete, bückte ich mich beim Hineingehen, denn ich befürchtete, mir den Kopf anzustoßen. Meine Frau lief mir entgegen, um mich zu umarmen, aber ich bückte mich noch tiefer als bis zu ihren Knien, denn ich dachte, sie könnte sonst meinen Mund nicht erreichen. Meine Tochter umschlang meine Beine, aber ich sah sie nicht, bis sie aufstand, denn ich war so lange gewohnt, nur nach oben zu schauen. Dann nahm ich sie in die Arme und hob sie in die Luft. Einige meiner Freunde, die gerade zu Besuch waren, und mein Gesinde behandelte ich, als sei ich ein Riese und sie nur Zwerge. Wahrscheinlich dachten sie, wie zuvor der Kapitän, ich sei verrückt geworden. Doch es dauerte nicht lange, und ich hatte mich an die normale Größe gewöhnt. Wir waren alle sehr glücklich, und meine Frau bat mich, nie wieder zur See zu fahren. Doch das sollte nicht mein Schicksal sein.